herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Weiß, es ist weiße Weihnachten, stehen uns bevor, zumindest hier in Hamburg. Herzlich willkommen. Hallo Henrike.
Hallo Tobi. Hier in Köln ist nichts weiß.
Ich wollte gerade fragen, bei dir ist kölsches Grau?
Ja, kölsches Grau. Es ist zwar sehr kalt, also für Kölner Verhältnisse ist es echt kalt. Normalerweise kriegen wir jetzt so milde 15 Grad. Ja. Aber Schnee leider nicht, nein.
Fehlanzeige, ja. Mm. Ja. Das ist diese, im Rheinland, diese angenehme
Kölner Bucht.
Ja, Kölner Bucht, dann mit so einem schönen Sprüh- oder Nieselregen in die Fresse und grau in grau, so, damit die Stimmung steigt. Aber der Kölner und die Kölnerin an sich braucht ja kein gutes Wetter, um gut drauf zu sein. Ihr seid ja immer gut, gut drauf, ne?
Ja, meine Theorie ist ja sowieso, dass wir Karneval in diese Zeit gelegt haben aus diesem Grund.
Das ist
eigentlich
ich
nur
auch
eine Wetterbekämpfungsmaßnahme und nicht so.
Bisschen Farbe ins Leben. Bis zum Karneval dauert es noch. Wie gesagt, erstmal Weihnachten und ihr hört schon an diesem launigen Start. Daniel ist unterwegs und kauft vielleicht Weihnachtsgeschenke ein. Darauf kommen wir später zu sprechen, denn wir haben wieder ein, zwei, drei Tipps für euch, was ihr vielleicht euch selber oder euren tennisbegeisterten Liebsten zu Weihnachten schenken könnt. Und gleichzeitig sind wir natürlich, abgesehen von den Next-Gen-Finals, die zumindest an mir so vorbeiplätschern. Ich habe gar nichts gesehen davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Henrike. Aber abgesehen von den Next-Gen-Finals sind wir in der tennislosen Zeit. Trotzdem gibt es zwei, drei Punkte, über die wir heute sprechen wollen. Aber sag mal, hast du was von den Next-Gen-Finals gesehen?
Nein, das Einzige, was ich von den Next-Gen-Finals mitbekommen habe, ist, und das hatte ich euch dann auch in unseren Gruppenchat geschickt, ist, dass beim Match von Arthur Fies gegen Nardi, glaube ich, war das. Mohamed Layani irgendwann auffiel, dass Arthur Fies von der falschen Seite aufschlug und sie dann tauschen mussten. Und ich dachte, das ist halt so. Und die beiden gingen dann zu ihm an den Stuhl, weil er irgendwann sagte, ihr müsst tauschen. Und sie so, ist das so in den Regeln? Und ich dachte so, das ist so jedes Mädenspiel in a nutshell, ne? So, dass man irgendwann vorne am Netz diskutieren steht, ob die Regel jetzt so ist oder nicht. Aber vom Inhalt nichts mitbekommen. Also ich kann
aber krass, darf ich da nochmal nachfragen? Ja. Also die haben, wenn du sagst, von der falschen Seite, der hat nicht, keine Ahnung, der stand nicht auf der Einstandseite und hätte auf der Vorteilsseite aufschlagen müssen, sondern komplett auf der falschen Seite des Platzes. Die haben also einen Seitenwechsel verpasst.
Genau. Ja?
Und Layani, dem Schiri selber, ist es auch durchgerutscht.
Ja.
Und kleine Regelkunde, wie sieht die Auflösung aus? Wie geht es dann weiter? Es geht genau bei dem Spielstand weiter, nur die müssen einmal die Seiten wechseln und dann wird das Spiel einfach fortgesetzt, als wäre nichts passiert, richtig?
Genau, man korrigiert einfach diesen, sobald es einem auffällt, korrigiert man diesen Fehler und tauscht dann einfach.
Seitenwechsel ist natürlich schon krass, dass sowohl den Spielern als auch dem Schiedsrichter das durchrutscht. Aber selbiges gilt ja, und das gibt es ja durchaus häufiger, auch im privaten Gebrauch, auch beim Mädenspiel. Selbiges gilt, wenn man ein Tiebreak spielt und nach 6 Punkten eben vergisst, die Seiten zu wechseln. Kennt jeder, ja. Plötzlich steht es irgendwie 5-2 oder 6-2 im Tiebreak und der andere sagt, hey, wir hätten doch eigentlich bei 4-2 wechseln müssen. Auch da, dann werden die Seiten gewechselt und es wird, wenn wenigstens das mit dem Aufschlag richtig gemacht wurde, einfach weitergespielt, richtig?
Genau, also man korrigiert quasi einfach nur den Fehler, in Anführungsstrichen. Ja. Was aber auch bestehen bleibt, sind halt so Aufschlagfehler. Also sagen wir mal so, hätte jetzt Arthur Fies zum Beispiel den ersten Aufschlag vergeigt, dann hätte er auf der anderen Seite natürlich auch nur mit dem zweiten weitergemacht.
Ja, es wird
Also es wird genau einfach nur quasi die Seite, weil das wirkt sich ja nicht so ganz, das wirkt sich ja jetzt nicht so sehr auf das Spielgeschehen an sich aus. Ne? Also das hat ja punktemäßig keine Auswirkung. Tendenziell kann es ein bisschen anders sein, wenn jemand falsch aufschlägt. Da kann das dann später anders werden, je nachdem, ob Spiele beendet wurden oder nicht. Aber so tief wollen wir gar nicht einsteigen. Aber in dem Falle wird einfach der Fehler korrigiert.
Also ergebnistechnisch bin ich bei dir, wirkt es sich nicht aus, aber ich finde schon, auch selbst im regelkonformen Verhalten, wirkt sich beispielsweise so ein Seitenwechsel im Tiebreak, kann sich schon auswirken. Also ich finde das psychologisch, jetzt auch von meiner Warte aus gesprochen, eher immer belastend, wenn ich beim Tiebreak bei 3-3 die Seiten wechseln muss und von der anderen Seite noch einen Aufschlag habe. Das, also manchen mag das nichts ausmachen. Ich persönlich finde das immer, es ist ein komplett neues Setting. Du schaust anders auf den Platz, du musst da plötzlich von der anderen Seite aufschlagen und das eben innerhalb von so einem kurzen Zeitraum. Jetzt kannst du sagen, ja, aber du wechselst doch sonst auch die Seiten und so. Aber gerade im Tiebreak, sicherlich individuell unterschiedlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es immer so, oh, wenn du bei 3-3 die Seiten wechseln musst, habe ich es immer lieber, wenn der andere Aufschlag hat und wechseln muss und von drüben nochmal. Ich finde das immer eher eine Chance, den anderen in seinem Rhythmus zu stören, als selber da draußen Vorteil zu ziehen, dass man Aufschlag hat.
Ja, natürlich ist das eine Störung, würde ich auch so sehen. Ne? Das ist immer ein Unterbrechen des Rhythmus, hat, glaube ich, immer eine Auswirkung, es sei denn, du hast halt trainiert, damit umzugehen. Also das würde ich schon sagen, aber dafür interessieren sich die Tennisregeln ja nicht. Die Tennisregeln interessieren sich ja nur, können wir halbwegs sinnvoll und fair weiterzählen. Ne? Aber klar, ich bin da bei dir. Ich glaube, für das Individuum, das da steht und spielen muss, ist das natürlich schon nervig. Die beiden waren auch nicht so begeistert, dass sie tauschen mussten.
Was ist deine nervigste Unterbrechung des Rhythmus beim Tennisspiel? Was bringt dich gegebenenfalls am meisten aus dem Konzept, wenn es so um das Thema Rhythmus geht?
Was bringt mich am meisten aus dem Konzept? Müsste ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Also, was mich am meisten stört, ist, wenn du Leute hast, mit denen du über jeden Scheiß diskutieren musst.
Okay, ja.
Wo halt jeder Punkt und
Ja,
das
das
ist dann nicht so ein
nervt.
Geben und Nehmen und so oder immer dieses, war das jetzt so? Oder die dann, weiß ich nicht, so tun, als wären sie jetzt hier im Megafinale und sich dann ständig noch 17 Milliarden Mal vorbereiten müssen und hier und. Sowas finde ich halt immer so nervig. Also wenn dein Gegenüber so unkollegial ist,
Ja, was
das ist
übrigens
etwas.
keiner von sich behaupten würde, denn gerade die, die es machen, würden
Nie.
auch immer sagen, also das nervt total. Aber was so den Spielfluss, den Rhythmus angeht, gibt es da was bei dir? Weil ich habe was im Hinterkopf. Also mich irritiert am meisten, bei mir ist es so, mich irritiert am meisten, wenn der, den ja doch jeder für sich so hat, wenn der Rhythmus, das Intervall zwischen ersten und zweiten Aufschlag gestört wird. Nicht ganz so genau, wie das bei Profis der Fall ist, bei, weiß noch, bei Boris Becker
Ah, okay, ich weiß,
früher.
was du meinst,
Da
ja.
saßt du vom Bildschirm, wenn der erste Aufschlag nicht kam, da hast du zählen können, das hat immer genau 11 Sekunden gedauert. Oder halt den Zeitraum von, bis ich auf 11 gezählt habe. Ich habe nicht besonders schnell, nicht besonders langsam, also ungefähr 11 Sekunden gedauert. Oh.
Ah, okay, ich weiß
So,
was, was
und
mich rausbringen
bei
würde.
mir ist es so, wenn, kennt man ja beliebt irgendwie, der Ausschlag ist aus, der andere retourniert den Ball trotzdem, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, auf jeden Fall, er schlägt den Ball rüber, der Ball segelt an dir vorbei, prallt hinten gegen den Zaun, rollt zurück ins Feld, du musst ihn da rausnehmen, weil er dich stört. Also eine herbeigeführte Unterbrechung des Rhythmus zwischen ersten und zweiten Ausschlag finde ich furchtbar, ganz schlimm.
Ja, das stimme ich dir zu. Das ist etwas, was auch nervig ist. Also, ich bin sowieso jemand, der das nicht haben kann, wenn Bälle auf dem Platz liegen. Also, ich räume die immer weg. Es gibt ja Leute, die können damit einfach weiterspielen. Ich hasse das wie die Pest, weil ich halt keinen Bock habe, immer noch so eine halbe Gehirnzelle darauf zu verschwenden, nicht über diesen Ball zu fallen, wenn du dann doch mal da vorne bist oder so, weil ich bin jemand, der schon mal am Netz auftaucht. Und bei mir macht das schon was aus, wenn die da vorne liegen oder nicht. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich kann nicht vor dem Aufschlag den Ball auftitschen. Ich habe eine andere Art,
Echt?
also ich mache das gar nicht, das irritiert mich komplett.
Geil.
Ich mache das anders, ich titsch den Ball auf und spiele den dann mit dem Schläger ein, zweimal und dann nehme ich ihn auf und werf hoch. Aber ich titsch den Ball nicht auf, das bringt mich komplett raus. Ich kann
Okay.
das nicht.
Das ist interessant. Das ist interessant. jemanden, der zumindest behauptet, dass es ihn total rausbringen würde und sich in seinem Rhythmus gestört gefühlt hat, was eine geile Überleitung, ja, war diese Woche Novak Djokovic. Und wir haben gesagt, wir sprechen kurz drüber, denn das Thema an und für sich ist hochbrisant, ging aber gleichzeitig viral, um es mal so zu nennen, also auf Social Media eigentlich gar nicht ab. Ich habe ganz wenig gesehen. Ich habe aber den dazu korrespondierenden Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Denn was ist passiert, Henrike?
Es war, glaube ich, beim Davis Cup Duell Serbien-Italien. Ich meine, das war das Halbfinale. Und vor dem Halbfinale ist die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur, zu den Serben gegangen und wollte vor dem Match einen Dopingtest durchführen. Und die Serben haben sich geschlossen geweigert, vor dem Match einen Dopingtest abzugeben, weil sie ja sagen, sie wären nach dem Match eh getestet worden. Ja. Und das ist tatsächlich durchgegangen.
Krass, ja. Darf ich ein Detail noch mit hinzufügen? Ja. Also namentlich Djokovic hat eben verweigert, eine Blutprobe, zu der komme ich gleich noch, was damit gemeint ist, eine Blutprobe abzugeben. Was er wohl abgegeben hat, war eine Urinprobe, aber die WADA wollte beides haben. Einmal Urin und einmal Blut. Und bei der Blutprobe könnte man noch sagen, wie wollen sie denn jetzt Blut vorm Match abzapfen? Also klar, kann ich verstehen, dass der sich aufregt und so. Nein, das ist eine Art, also eine Form der Blutabnahme kann stattfinden, indem es wirklich nur auf der Fingerkuppe einen ganz, ganz kleinen Peaks gibt, wo sie praktisch nur einen Fingerkuppenbluttest oder sowas. Ja, da wird nur ein Mini-Tropfen abgenommen.
Ähnlich wie bei einem Diabetiker.
Ja, also, genau. Also wirklich, hat, so wirklich harmlos. Art. Aber es ist eben ein Doping-Test. Und er hat sich dem widerzogen. Ja, hat gesagt, mach ich nicht. Und Stunden später, nach dem Match, wurde dann von ihm eine Probe abgeliefert. So stand es zumindest in dem Artikel drin. Abgeliefert. Krass, oder? Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, ich will jetzt Novak Djokovic überhaupt nicht Doping vorwerfen oder dass er das gemacht hat, weil er irgendwas...
Ich aber!
weil er irgendwas vertuschen will. Ich finde ehrlich gesagt es nur erschreckend, dass sich ein Sportler, eine Sportlerin weigern kann und dann passiert da nichts. Ja. Die knicken im Prinzip ein und machen nichts, denn erstens einmal ist es in den ITF-Regeln so festgelegt, dass diese spontanen Dopingtests vor Matches erlaubt sind, also auf der normalen ATP-Tour und ich glaube auch bei den Grand Slams geht es nicht, hatte ich gelesen. Aber wie gesagt, beim Davis Cup ist es möglich. Und es ist nun mal ein Dopingtest. Die sollen halt unangekündigt kommen. Und es gibt Substanzen, die sich sehr schnell abbauen, wo schon der Zeitpunkt des Tests getestet werden entscheidend ist. Und die Begründung zu sagen, das ist mir in meinen 20 Jahren Tenniskarriere noch nie untergekommen und das stört mich jetzt, wenn es darum geht, dass du in den Becher pinkelst und selbst wenn die dir Blut abnehmen vorher, also jetzt so, ich sag mal, so ein paar Fiolen, natürlich nervt das. Jeder Dopingtest nervt, aber die haben ja einen Sinn und der Sinn ist nicht, dass es dir Spaß macht. Also da bin ich persönlich knallhart in meiner Meinung. Ich verstehe, dass das nervig ist. Und natürlich kann man sich fragen, muss das vor so einem Match wirklich sein? Aber erstens mal sind die nicht 5 Minuten vorher angerauscht, sondern, glaube ich, 1,5 Stunden vorher. Und zweitens mal, du bist Profisportler. Dazu gehört ein Dopingtest. Und das musst du in Kauf nehmen, meiner Meinung nach.
Ja, und da ist es halt so, dass scheinbar, und das ist jetzt nicht Djokovic alleine, aber dass eben wieder einer die Gesetze für sich selber dann einfach umdeuten kann. Und das Schlimme ist eben, dass es akzeptiert wird. Also ich finde beide Haltungen schlecht, schlecht für das Bestreben, einen, so gut es geht, reinen Sport irgendwie zu ermöglichen. Das Verhalten von Djokovic schlecht, aber eben auch das Akzeptieren und auch nicht mehr nachkarten der WADA bzw. eben der Tennisverbände, wirft so ein paar Fragen auf.
Ja, also klar, man kann da jetzt mit Status kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an Novak Djokovic lag. Ich bin mir fast sicher, hätte sich irgendeine andere Nation, die jetzt weniger bekannt ist oder einen weniger bekannten Akteur hat, geweigert, wäre das Ergebnis das gleiche gewesen. Der Davis Cup steht ja eh schon thematisch unter Druck und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ITF nicht einfach die nächste Diskussion losdrücken wollten und gesagt haben, ja gut, dann lassen wir es jetzt durchrutschen. Also das ist so mein Gefühl, ne? Dass die einfach die Diskussion und den Skandal vermeiden wollten und gesagt haben, ja komm, dann machen wir das so. Aber es wirft schon einfach kein gutes Licht da drauf, weil es hat so eine Beliebigkeit und dann brauchen wir nicht Doping testen, weißt du? Wenn das so die Gangart ist, weil man sich dann natürlich auch fragt, wo wird denn dann noch die Regel gebogen?
Ja, absolut, absolut. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der bei mir so ein kleines Alarmzeichen immer wieder weckt. Du hast gesagt, naja, gut, aber Djokovic, ja, hat vielleicht gewisse Privilegien oder der darf das oder der hat sich das verdient. Das wird alle Nase lang auch immer wieder, insbesondere während der Grand Slams, wenn es um Spielansetzung und sowas geht, wird das immer wieder gerne genannt von Kommentatoren im Fernsehen, auch häufig gerne angeführt, aber auch von Spielern, Trainern, wie auch immer, gerne ins Feld geführt. Naja, der Roger oder naja, die Serena oder der Novak, die haben so viel fürs Tennis getan, die haben sich das verdient, Klammer auf, bevorzugt behandelt zu werden, Klammer zu. Mir stößt das irgendwie immer ein bisschen komisch auf. Also, dass man den nun nicht auf Platz 17 ansetzt und so, das kann ich alles irgendwie verstehen. Aber wieso sollte ein Regelwerk für jemanden, der 24 Grand Slam-Titel hat, anders lauten und anders gelten als für jemanden, der noch nicht mal irgendwie ein ATP-Halbfinale auf der 250er-Ebene erreicht hat?
Ja, also ich bin da bei dir. Natürlich verstehe ich auch, dass man jetzt einen Topstar nicht auf einen Platz setzt, wo vielleicht maximal 50 Leute zugucken können. Also da muss man natürlich auch...
Genau, das hat ja nichts mit Regeln zu tun.
Das ist ja auch klar eine Ticketverkaufen-Geschichte. Aber ich bin auch dafür, dass man das durchaus mal mehr durchmischen könnte, weil es ja auch ganz ehrlich darum geht, natürlich haben sich Leute, die sich um den Sport verdient gemacht haben, sicherlich auch eine Ehrung und eine Behandlung verdient. Und dass man die vielleicht anderen vorzieht, mal sehe ich auch noch ein. Aber ich finde trotzdem, dass man das durchaus mehr durchmischen könnte, ne? Dann bist du halt mal nur auf dem drittgrößten Platz und das ist auch okay. Aber das ist ja sowieso so, weil ich finde, dass so ein Topstar... Es gehört ja auch zum Sport dazu, mit diesen Dingen umgehen zu können. Ne, wie wir jetzt eben gesagt haben, das mit dem Rhythmus stören. Und auch der Belagwechsel, also das ist ja etwas, was Leighton Hewitt jetzt auch noch mal zum Davis Cup gesagt hatte, ne? Dass er sich daran auch so stört, weil halt auch er sich auch so an dem Belag gestört hat. Er meinte, wir spielen jetzt immer auf diesem blöden Belag, also das ist eine Form von Hartplatz, was die haben. Und für ihn gehört zu Davis Cup aber eben dazu, auch den Belag zu wechseln. Eben auch mal auf Sand zu spielen oder von mir aus auch mal auf Rasen oder auf Teppich früher oder was auch immer. Ja, weil es eben auch eine Form der Herausforderung ist, dass dein Gegner eben sich vielleicht auch darüber einen Vorteil verschaffen kann oder dir eine Herausforderung geben kann, genauso wie du das auch kannst. Ne? Das gehört ja auch irgendwie dazu. Ich finde auch immer dieses, oh Gott, jetzt müssen wir von Rasen auf Hartplatz oder von Sand auf Rasen wechseln. Natürlich ist das eine Umstellung, klar, weil du dich dran gewöhnen musst, dass der Ball sich anders verhält und der Belag. Aber da immer so einen Aufwand drum zu machen, das musst du als Profi können, tut mir leid. Also, wenn ich vom Sommer in den Winter wechsle, klar, wenn ich das erste Mal auf Teppich spiele, eiere ich da auch rum. Aber das gehört nun mal dazu. Da immer so einen Aufriss drum zu machen, so um Gottes Willen, I don't know, ich habe es nie so ganz verstanden. Aber vielleicht bin ich auch unfair.
Das hoffe ich doch, das wollen wir ja sein. Aber
Meinst du?
da, genau, aber da wir ja jetzt, nein, natürlich nicht. Wie immer subjektiv und leidenschaftlich, nie unter der Gürtellinie, aber knapp oben drüber. So, da fühlen wir uns wohl. Und
Gerade noch so die Kurve gekriegt, ne?
genau, und da wir aber jetzt hier mit Riesenschritten aufs Fest der Liebe zusteuern, sind wir wieder hingegangen und haben unsere Bücherkisten ausgepackt, entstaubt, um euch zwei, drei Dinge zu empfehlen. Oder ans Herz zu legen, die vielleicht für euch selber oder für einen tennisbegeisterten Freund oder eine liebgewonnene Freundin, die ihr auf irgendeinem Turnier mal kennengelernt habt, eine kleine Freude bereiten können. Insofern, Sonderbehandlung ist ein ganz gutes Stichwort. Also ich habe es zumindest inzwischen geschafft, wenn auch mit einem Jahr Verspätung. Das Buch von Angelique Kerber, Eine Frage des Willens, Mein Weg nach oben, zu lesen und damit auch ein Urteil abgeben zu können und, um es vorwegzunehmen, am Ende auch sagen zu können, trotz aller Schwächen, die das Buch hat, und vielleicht können wir da gleich drauf eingehen, ist es dennoch für Tennisbegeisterte, in dem Fall muss man vielleicht sagen, deutsche Sportfans, Angelique Kerber-Fans, fast ein Muss, das Buch zu lesen oder es eben auch an Interessierte zu verschenken. Denn es bietet eine ganze Menge Einblicke in, ja, sagen wir so, die erfolgreichste Phase ihrer Karriere zwischen 2016 und dann eben vielleicht sogar krönend eben 2018, dem Wimbledon-Sieg. Natürlich gibt es ein paar Ausflüge in die frühe Kindheit und wie das alles begann. Aber das fand ich ganz angenehm eigentlich zu lesen, dass es sich mit Sprüngen in die Vergangenheit, aber im Wesentlichen eben um diese Jahre 2016 bis 18 und die damit verbundenen Erfolge, aber auch Misserfolge beschäftigt und eben immer wieder drauf schaut, was es eigentlich bedarf, um, wie sie eben sagt, ganz nach oben zu kommen. Und dass es eine ganze Menge Willen gebraucht hat von ihr und nicht nur das. Henrike, ein Eindruck allerdings, ich sag gleich und bringe mir gleich noch zwei, drei ganz amüsante Beispiele eigentlich, die auch wirklich Spaß gemacht haben oder sehr interessant waren zu lesen. Aber ein Gedanke, der mir kam, ist, Angelique Kerber hat das Buch natürlich nicht alleine geschrieben, beziehungsweise sie hat es schreiben lassen, muss man sagen, von einer Sportjournalistin, meine ich. Da eine Journalistin, mit der sie sich natürlich zusammengesetzt hat und viel erzählt hat. Ich schaue hier gerade beim Dank hinten genau, Ulrike Weinreich, Sportjournalistin, und Regina Carstensen, Autorin, die mir geholfen haben, diese Geschichte aufzuschreiben. Mir ging es beim Lesen ein bisschen so, dass ich dachte, das ist doch gar nicht Angie Kerber, die da spricht. Weil die Sprache natürlich eine ganz andere ist als die, die man von Angelique Kerber kennt. Wo ich unterstellen würde, so redet, so spricht, so schreibt die doch gar nicht. Und gleichzeitig fand ich das Interessante daran aber auch, und das passt vielleicht zum Typus Angelique Kerber, nämlich festzustellen, ich weiß gar nicht, wie die redet, wie die spricht und wie sie denkt, außer die paar Wortfetzen, die du nach einem Sieg bei einem Eurosport-Interview hörst. Denn ich glaube, sie gehört sicherlich mit zu den Sportlerinnen, Prominenten, wie auch immer, die es über all die Jahre recht gut geschafft hat, eigentlich das Berufliche vom Privaten zu trennen. Und deswegen nehme ich sozusagen die Kritik, so es denn eine ist, wieder ein bisschen zurück und sage, ich kenne die Person gar nicht.
Ja, natürlich, das ist immer so ein Teil, den man nie vergessen darf. Wir haben natürlich von einem bekannten Menschen ein Bild auf Basis von letzten Endes Fetzen, die man von dieser Person sieht und in einem beruflichen Umfeld. Wir vergessen das, glaube ich, nur immer wieder und wir sind in unserem Berufsleben ja tendenziell auch nicht zu 100% jetzt unser tiefstes Inneres, weil dafür vielleicht auch nicht immer der Platz ist. Und klar, gerade zu berühmten Menschen, Sportlern, wenn man dann auch noch Fan ist, baut man natürlich eine andere Verbindung auf und fühlt da auch eine andere Verbundenheit und denkt sich, interpretiert vielleicht auch in Dinge mehr rein oder glaubt da mehr Verständnis zu haben, nur weil man weiß, wer jemand ist, aber ob man dann wirklich diese Person kennt, im Sinne von kennen, das ist natürlich eine andere Sache. Also ich habe es angefangen jetzt zu lesen und ich habe das erste Kapitel durch und mir ist dasselbe aufgefallen wie du, dass ich halt da saß und dachte, boah, das ist schon sehr, sehr sauber und durchdekliniert. Das ist beim Buch von Andrea Petkovic natürlich total anders. Nun wissen wir einmal, dass Petkovic natürlich auch in ihrem normalen Reden und Sprechen schon sehr viel literarischer unterwegs ist, weil sie eben auch so ein Typ ist. Ne? Und das hat dann natürlich ein anderes Gefühl. Du weißt, dass sie das wirklich selber geschrieben hat. Aber dann muss man halt auch immer gucken, was ist das für ein Buch? Also Petkovic wollte natürlich irgendwie, glaube ich, auch ein Buch schreiben, was ein schönes Buch ist, also ja, was nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern was auch jetzt literarisch einen gewissen Anspruch erfüllt. Während natürlich so Biografien und sowas oder so Bücher wie das von Angelique Kerber ja natürlich auch den Zweck erfüllen, so eine bestimmte Seite von ihr darzustellen. Natürlich auch Sachen preiszugeben. Ich finde es auch interessant, wirklich mal so Details von ihr zu erfahren, die man so nicht hat, weil man, ich glaube, sie ist deutlich nach außen gehender und deutlich, glaube ich, auch deutlich weniger still, als man das vermutet.
Ja.
Aber klar, du merkst an diesem Buch halt, dass das nicht sie alleine war, dass das auch eine gesteuerte Geschichte ist. Und da muss man als jemand, der sich viel mit ihr beschäftigt hat, glaube ich, einfach drüber lesen. Also du musst da reinkommen und irgendwann ist dann der Inhalt, diese kleinen Dinge, die du bekommst, interessanter, als dass es irgendwie in deinem Kopf falsch klingt.
Genau. Also die Sprache ist, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen geht, die das lesen, ist im ersten Moment etwas befremdlich, weil man hat natürlich Angelique Kerber-Interviews im Hinterkopf, die schwingen da so mit, ja, und spielen mit und die beiden Tonspuren passen nicht zusammen. Aber was
wie bei uns immer.
Ja, genau. Genau. Aber was eben dann schon ganz, ganz interessant ist, ist, sie gibt dann doch schon recht viele Einblicke in ihre Gedankenwelt und es war ja nicht nur so, dass gerade eben auch diese 3 Jahre jetzt alles top war, sondern es war ja eine Achterbahnfahrt, wenn man 2016 den Australian Open, US Open Sieg, der Weg an die absolute Spitze, Nummer 1 sich anguckt, dann 2017 absolutes Seuchenjahr und 18 dann der Wimbledon Sieg. Und auf dieser Reise nimmt sie einen schon mit und lässt dann eben doch auch Dinge zu, wo man sagt, naja, man lernt dann zumindest mal rund um die Tenniswelt schon dann auch nochmal Dinge lernt, die kennen, die hinter den Kulissen und eben auch hinter ihrer Stirn stattfinden. Ich fand zum Beispiel ganz amüsant, und gleichzeitig eben auch erhellend. Also sie ist dann schon auch jemand, die das sehr, sehr genossen hat, dass sie plötzlich im Rampenlicht stand. Und wir haben gerade eben über die Benefits gesprochen, die dir als Grand-Slam-Sieger zufallen. Wir hatten es bei Djokovic, Federer vorhin davon. Das genießt sie dann schon sehr. Und du erlebst dann praktisch mit aus ihrer Erzählung, wie sie dann plötzlich 2017 bei Obamas Abschiedstour, wo er hier nochmal in Deutschland vorbeikommt, wie sie zu dem Gala-Dinner eingeladen wird, 2016, genau. Und in 2017 hat sie den absoluten Hänger und droht also in der Weltrangliste zurückzufallen. Und dann ruft sie ihr Manager an und sagt, du, weißt du was, um vielleicht doch noch einen oder anderen Punkt zu sichern, sie ist eigentlich schon im Urlaub, wäre es ganz gut, wenn du in Luxemburg das 250er mitspielst. Weil sicher ist sicher nicht, dass du bei den Australian Open in der Setzliste zu weit nach unten kachelst. Ja? Und dann sagt sie, oh, okay, habe ich halt meine Koffer gepackt und bin aus dem Urlaub nochmal zurückgekehrt. Und dann muss sie nach Luxemburg und sagt dann, dazu gehörte eben auch, weil ich dann die Topspielerin da war, dass ich eben zur Players Night da musste, in eine umgebaute Tennishalle, die durch die Ausstattung mit Gartentischen und Plastikstühlen wenig Glanz verströmte. Wo im Vorjahr ich noch mit Robbie Williams bei der Bambi-Verleihung nur wenige Meter von ihm performte, war es jetzt Roberto Blanco, der vor der angeheiterten Menge auf einer provisorischen Bühne sein Programm abspulte. Also, will sagen, sie lässt da dann schon hinter die Kulissen blicken und an anderer Stelle beschreibt sie beispielsweise auch, finde ich sehr interessant, wie sie sich immer gewünscht hätte, dass bei ihrem ersten Grand Slam-Sieg bei den Australian Open, dass ihre Familie mit dabei gewesen wäre. Die waren nun aber zigtausende von Kilometern entfernt. Also beschloss sie, das soll mir nicht nochmal passieren. Und im gleichen Jahr kam sie ja auch in Wimbledon ins Finale gegen Serena Williams. Aber die schiere Anwesenheit ihrer Bekannten und Verwandten hat sie so in ihrer Matchvorbereitung vor diesem Finale gestört, dass sie nicht in diesen schon viel zitierten Tunnel reinkam. Und sie schwört sich, dass wenn wann auch immer es nochmal so sein sollte, dass sie diesen Fehler nie wieder machen wird. Also das, was wir häufig in Fernsehkommentaren hören, ja, es ist wichtig, dass du in den Tunnel reinkommst und so, was bedeutet denn das? Das wird da wirklich sehr, sehr gut und plakativ von ihr beschrieben, was das vor diesem Finale mit ihr macht und wo sie im Grunde genommen auf den Platz geht, losgelöst der vollkommen Anerkennung, dass Serena Williams an dem Tag einfach eine Klasse besser war. Also da lässt sie auch, da entschuldigt sie nichts mit, ja. Aber das ist schon interessant zu lesen. Deswegen sage ich, wer Angelique Kerber-Fan ist, wer aber generell Tennis-Fan ist, sich für die ATP-WTA-Tour, fürs Profileben interessiert und wer da mal hinter die Kulissen gucken möchte, für den ist das doch ein ganz, ganz nettes und kurzweiliges Geschenk. Es liest sich mega schnell.
Das stimmt, ja.
Und insofern, kleine Weihnachtsempfehlung, Angelique Kerber, eine Frage des Willens, mein Weg nach oben. Klingt ein bisschen wie so ein Uta Danella-Roman oder sowas. Ist es aber nicht, sondern wirklich irgendwie hat es mir dann doch Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das macht halt Spaß, weil man eben doch etwas erfährt, was man nicht wusste und irgendwie die Persönlichkeit schon noch durchschimmert. Also ich halte Angelique Kerber schon auch für so zielstrebig und ihrer Wünsche bewusst, dass sie das Buch jetzt nicht durchgewunken hätte, wenn da jetzt etwas drinsteht, mit dem sie nicht in irgendeiner Form einverstanden ist oder mitgehen kann. Insofern erfährt man natürlich am Ende doch etwas über sie, auch zwischen den Zeilen. Aber wie du sagst, halt auch diese Einblicke in die Zeiten, wo es schwerer war, die Jugend, das sind schon interessante Dinge und ich glaube, deswegen macht das halt Spaß. Ne? Nicht, weil man da unbedingt auf einmal die Person als Person kennenlernt, sondern weil man eben eine Facette hinzufügen kann.
Naja, und dann kommt noch mit dazu, wenn das an Weihnachten unterm Baum liegt, dann hat man eigentlich die ideale Vorbereitung oder ideale Einstimmung auf die Australian Open.
Ja,
denn sie wird Anfang Januar nach Australien reisen und wieder angreifen, wie so viele andere auch. Naomi Osaka wird wieder mit am Start sein, Angelique Kerber und News der Woche, Rafael Nadal kommt in Brisbane, Vorbereitungsturnier auf die Australian Open, zurück auf die Tour. Mein Weihnachten, mein Januar ist gerettet. Wie geht's dir damit? Ist dir egal? Oder tut das nochmal gut? Oder?
Ach Gott, ja. Also schon, ich habe mich schon gefreut, weil einerseits habe ich dann gedacht, als ich das gehört habe, so scheiße, man hat sich doch irgendwie dran gewöhnt, dass er nicht mehr da ist und man weiß jetzt schon, wie es sein wird ohne ihn, aber ich bin ja auch ein Nadal-Fan Und deswegen freue ich mich. Und so wie er das, glaube ich, in dem Interview gesagt hat, so will er seine Karriere auch nicht beenden, ne? Er
Ja.
möchte nicht aus der Karriere rausgekickt werden, weil halt irgendwann es nicht mehr geht, sondern er möchte schon auch selber aus der Karriere rausgehen und sagen, so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ne? Jetzt reicht's. Deswegen freut mich das natürlich für ihn auch, dass sein Körper es scheinbar zulässt. Natürlich wird er da viel für getan haben, aber dass es doch auch geht, dass er selber sagen kann, ich mache jetzt Schluss, und es ist auch quasi so eine aktive, bewusste, selbstbewusste Entscheidung zu sagen, so, jetzt reicht's.
Man kann eben nur hoffen, dass es gut geht. Und damit meine ich gar nicht, dass er jetzt die Australian Open gewinnt und Roland Garros und dann sagt, das war's. Natürlich, die Krönung wäre noch ein Titel, ein großer Titel oder so. Aber mit gut geht, dass er eben das selbstbestimmt, ja, entscheiden kann, wann das letzte Turnier, wann das letzte Match ist. Und dass es dann keines sein wird und kein Ausscheiden sein wird, was irgendwie so, ja, was nicht, was okay ist, ja, was okay ist. Ich glaube, keine Ahnung, ja, lass ihn natürlich aufgrund seiner langen Abwesenheit natürlich in jedem Turnier locker antreten können, weil er wird immer, also erstes Mal hat er noch Protected Ranking. Und er würde auch überall auf der Welt eine Wildcard bekommen, aber es kann natürlich. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Bullshit, aber er wird nicht gesetzt sein, oder? Oh,
Ja, das Protected
das.
Ranking, das ist halt die Frage, ab wann die das rausrechnen, weil wenn du mit Protected Ranking antrittst, dann kriegst du ja einen Schnitt aus deinem Ursprungsranking, und je nachdem, wo sie da den Cut machen, stehst du natürlich relativ gut
Ja.
da, und dann wirst du auch gesetzt, ne? Weil
Ja.
sie dich dann an die Position reinschieben, wo du drin warst,
Okay.
ne? Also
Okay.
deswegen weiß ich nicht, kannst du dann schon sein, dass du dann mit was auch immer einsteigst, so, keine
Ja.
Ahnung, 12 oder so.
Ja.
Muss man mal gucken. Wenn er natürlich nur mit einer Wildcard reingeht, dann nicht.
Ja.
Dann nicht.
Wollte sagen, wenn er, keine Ahnung, in einem hart umkämpften, aber dann am Ende aus seiner Sicht eben verlorenen Match in einem Viertelfinale Roland Garros gegen Djokovic rausgehen würde, so als Beispiel, und sagt, das war's jetzt, dann ist es nicht das ganz Gröhnende, aber dann ist es okay und in Ordnung. Ja? Aber so dieses hier ein Turnier, da ein Turnier, dann zwickt es nochmal, ach nochmal, und dann irgendwie in der zweiten Runde gegen, ich habe nichts gegen ihn, McDonald, McKenzie oder sonst was, rauszugehen.
Andersrum,
Das,
Mackenzie
Mackenzie
McDonald.
McDo Mackenzie McBurger King, genau. Das
Okay, raus.
wollen wir ihm nicht wünschen. Ja.
Nein, nein, nein. Das ist schon. Es tut schon weh genug, dass diese Karrieren irgendwann mal aufhören, ne? Finde ich, so als Fan.
Ja, so ist es irgendwie, aber es geht eben weiter. Wer
Ja.
sich Teile davon und damit noch zu einer zweiten Buchempfehlung für Weihnachten, die ist auch etwas kostspieliger, ist aber ein ganz toll, wirklich ein ganz toll gemachtes Buch, und da kann man auch in vergangene Karrieren eintauchen. Das Buch heißt ganz einfach Tennis, sehr einfallsreich, nein, Tennis, The Ultimate Book. Das ultimative Buch von Stefan
Oha.
Maywald und Peter, schöner Name, Feierabend. Also Stefan
Ach,
Maywald, Peter
herrlich.
Feierabend, ist im Verlag T-Neues entschieden. Die sind normalerweise viel unterwegs in so Kunstbüchern, Architekturbüchern. Also es
Ja.
ist ein dickes, dickes Hardcover-Buch, kostet auch geschmeidige, ich glaube, 60 Schleifen. Ist aber wirklich ein sowohl von den Fotografien als auch den Stories, die da drin sind, ein, naja gut, sie nennen es das ultimative Buch, deckt eben alles ab, von die 20 besten Herren aller Zeiten, die 20 besten Damen, dann geht es um den Teamsport, es geht um die Ästhetik der Langsamkeit, die French Open, es geht um die Tennismode, um jede Menge tolle Fotos. Den Titel ziert Dieses berühmte Foto, wo ich glaube, irgendwo in Dubai mal Federer auf dem Dach auf so einer Hubschrauber-Landeplattform eben Tennis spielt. Ganz, ganz tolles Buch, sehr wertig. Ja? Also das muss wirklich schon jemand sein, den ihr besonders mögt, ja, dem ihr das schenken wollt. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz oh, jetzt fange ich auch schon mit diesem Scholz'schen Verdoppeln an. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Ja? Da müssen wir aber mal ganz, ganz doll nachbessern. In dem Fall müsst ihr an diesem Buch nichts nachbessern. Schenkt es einfach. Der oder die Beschenkte wird sich tierisch freuen. Tennis von Stefan Maywald und Peter Feierabend.
Jo, das klingt doch nach einem Plan. Und
Ja.
man kann ja eigentlich nie genug Tennis im Leben haben, ne? Finde
Absolut
ich.
nicht. Absolut nicht. Feierabend ist auch ein schönes Stichwort, oder hast du noch was?
Nee, nee.
Ne?
Also ich glaube, wir haben das Beste aus der Situation gemacht.
Aus
Es
der
wird, es.
Situation, dass wenig
Ja,
Live-Tennis im
ja.
Moment ist, ne?
Aber denk mal dran, wir haben jetzt den 2. Dezember. In 4 Wochen geht es schon wieder los. Ne? Ist das nicht
Stress
irre?
pur. Stress
Ach,
pur.
schlimm. Oh
Also
Mann.
insofern genießt den schönen Ausblick auf verschneite Weihnachtsmarktstände, wenn ihr den
Ja.
Schnee bei euch habt.
Sonst trinkt einfach
Support,
so einen Glühwein oder was auch
genau.
immer ihr mögt.
Support your local dealer. Nach dem Motto, wenn ihr vom Weihnachtsmarkt um die Ecke in der Buchhandlung seid. Wir kriegen übrigens keine Prozente für diese Werbung hier, aber
Nee,
kann man
nee.
immer mal wieder sagen, dann kauft das Buch auch gerne dort und wenn es das da nicht sofort gibt, der Buchhändler bestellt das auch gerne, dann nächstes Wochenende, wenn ihr wieder auf dem Weihnachtsmarkt seid, holt das ab. Man kann auch mal wieder lokal kaufen und muss nicht unbedingt alles online bestellen. Beide Bücher sicherlich easy bestellbar für den Buchhändler, die Buchhändlerin eures Vertrauens. Und eure Tennisproleten des Vertrauens findet ihr wie immer auf Instagram, ich wollte schon sagen WhatsApp, so weit kommt es noch. Nein, auf
Machen wir jetzt unseren
Instagram.
eigenen WhatsApp-Kanal auf. Oh
Hör
nein.
mal auf, du, das Ding pinkt schon
Bitte
dauernd wieder.
nicht noch
Echt.
irgendein Social Media Outlet.
Es reicht, ja. Wir sind schon mit Twitter X und Blue Sky und Instagram ganz gut bedient. Und wer uns eine Mail schreiben will und seine Gedanken etwas strukturierter darlegen möchte, der kann das tun an kontakt@tennisproleten.de. Ansonsten, Henrike, ich wünsche dir einen schönen ersten Advent
Tito,
und
Tito,
ja.
geh mal Schnee schippen.
Ja, machen wir. Bis kommende Woche. Mach's gut. Ciao.